Ja, wo war denn das schon früher mal? Wir haben geschaut, ja, Ritterrüstungen. Die haben genau dieselben Requirements, ja. Also was haben wir gemacht? Wir sind mit uns, also Raumfahrttechniker und Physiker und Mechatroniker, haben uns im Bus gesetzt nach Graz gefahren. In Graz gibt es eine der größten Sammlungen von Ritterrüstungen überhaupt in Europa und sind mit Skizzenblöcken und Maßband durch die Sammlungen gegangen und haben uns die angeschaut. Und sind draufgekommen, die waren nicht so blöd, die Leute damals.
Live-Radio lift off. Der Weltraum-Podcast mit Österreichs bekanntesten Astrophysiker Gernot Grömer.
3, 2, 1, Liftoff. So, ich habe bei mir daheim im Kasten einige lange Hosen, T-Shirts, lange Pullover, Unterhosen, Socken, zwei Anzüge. Was ich nicht habe, ist ein Raumanzug.
Du hast nur Anzüge für den Raum, aber nicht für den Weltraum.
Genau, für verschiedene Räume und Anlässe, aber keinen Raumanzug. Hast du einen Raumanzug bei dir daheim im Kleiderkasten?
Ja, lass uns über Garderobe sprechen. Nein. Ich habe Flight Overalls von meinen Missionen. Das sind die normalen Overalls, die wir innerhalb der Basisstationen tragen. Aber für rausgehen ist es nö. Zu groß, zu schwer, könnte ich alleine gar nicht anziehen. Und zu teuer wäre es auch.
Ich habe dich schon gesehen in deinem Flight Overall. Mhm. Ich würde es am ehesten beschreiben, wie man den Tom Cruise kennt in Top Gun, wenn er so herumspaziert. Der hat den olivgrünen Flight
genau.
Overall.
Mhm.
Deiner ist, ich glaube, dunkelblau.
Immer blau. Genau, dunkelblau, traditionell mit einem roten Schulterbesatz, mit Mission Patches drauf, Missionsabzeichen beziehungsweise den Namen dazu und dann noch die Organisation des Österreichischen Weltraumforums und dann noch ganz stolz die Länderflagge, sprich rot, weiß, rot am Oberarm.
Sehr cool.
Genau.
Mit sowas würde ich mir auch schon begnügen. Hätte ich auch schon gern.
Sie schauen cool aus, ja, aber sie sind vor allem unglaublich praktisch. Sie sind feuerfest, sie haben viele Taschen drinnen, sie sind recht bequem.
Reden wir jetzt von deinem Flight-Anzug oder vom Raumanzug?
Vom Flight Overall.
Der Flight Overall? Flight Overall. Feuerfest.
Ja. Der ist feuerfest, ja, genau. Also branddämpfend, ja, genau. Aha. Brandhemmend, genau.
Braucht muss auch sein. Oder so?
Ja, genau. Also, wenn ich koche, brauche ich das auf jeden Fall.
Genau. Aber es geht heute um den Raumanzug, weil du bist ja auch Fachmann. Insofern ÖWF, wir haben es schon gelegentlich angesprochen, Österreichisches Weltraumforum, ihr macht analog Missionen und da geht es ja auch darum, also sprich, ich will jetzt nicht sagen, spielt's nach, weil das klingt dann irgendwie so kindlich naiv. Mhm. Ihr simuliert tatsächliche Mars-Missionen, was so auf der Erde, was man alles probieren, testen, simulieren kann und da geht es ganz stark auch um die Raumanzüge. Und
genau, weil die braucht man auch zum Simulieren, weil wenn ich jetzt ohne Raumanzug, ich sage jetzt Bodenproben nehme oder irgendwo am WLAN-Router aufstehen tue mit einem Treibbein dazu, das ist natürlich ganz anders, wenn ich das jetzt in Turnschuh und Bermuda-Shirts machen tue, im Vergleich zum Raumanzug, weil es viel schwieriger ist. Sprich, wenn wir realistisch diese Abläufe praktizieren wollen, schauen, was ist machbar, was ist schwierig, was dauert lang, was ist anstrengend und sowas, dann muss ich das mit dem Raumanzug-Simulator machen, der alle Einschränkungen wiedergibt, die ein realer Raumanzug hat. Und deswegen müssen wir auch sehr gut verstehen, wie Raumanzüge funktionieren, was sich da entwicklungstechnisch tut. In einer Thematik, die eigentlich jetzt abgesehen von der Fashion-Design-Community nicht so viel am Radar von den Menschen liegt, weil Raumanzüge eigentlich scheinbar als eine etablierte Technik gelten halt. Wir kennen die weißen Raumanzüge von Apollo, Mondmissionen, die Shuttle-Raumanzüge, die ISS-Raumanzüge. Und es ist nicht wirklich viel passiert. Es war jetzt nie eine Katastrophe bei Raumanzügen, fast keine Katastrophe bei Raumanzügen. Und so gesehen ist es, Raumanzug zieht mal an und geht raus, hat Autoflaschen drauf, ein Funkgerät und das war es ja ganz genau, genau.
Lass uns zurückgehen, nämlich, wie ich gern jetzt für mich als wirklichen Laien das gern probieren würde aufzudröseln. Die Frage, also ich weiß, ich hätte gerne einen Raumanzug. Mhm. Ich hätte übrigens tatsächlich gerne einen, aber ja, anderes Thema. Die Überlegung, so, okay, jetzt weiß ich, Weltraum, das sind doch Dinge mit irgendwie Strahlung, gibt so
Mikrometeoriten.
Mikrometeoriten.
Genau.
Also da gibt es ganz viel, ganz schön ungünstiges Zeug. So, ich weiß, ich plane einen Raumanzug. Was sind meine ersten Überlegungen?
Genau. Also wenn ich am Anfang von so einem Design stehe, dann muss ich mir ein Lastenheft überlegen im Endeffekt. Ja? Das heißt, unter welchen Szenarien wird er denn eingesetzt? Ist er für Mond, ist er für Mars, für den freien Weltraum, ist er für innen im Raumschiff, außen im Raumschiff? Und was muss ich damit machen? Also ein Raumanzug sollte ich ja nicht nur am Leben erhalten, ja, und schön auch schon, schön wie Kameras, sondern es sollte dir erlauben, etwas zu tun, wie Bodenproben entnehmen oder irgendwas installieren auf der Raumstation. Das heißt, wir gehen die Sache ein bisschen anders an. Ich sage immer, der perfekte Raumanzug, ja, ist eigentlich nichts anderes wie eine Vergrößerungsglas und Geologenhammer und dann noch ein Indiana Jones Hut, wer cool ausschaut. Und alles andere ist eine Konzession an die Umweltbedingungen der Mission, weil ich muss. Genauso, wenn ich rausgehe im Winter, brauche ich eine dicke Jacken. Also muss ich entsprechende Materialien haben. Wenn ich mich bewegen möchte, weil ich Skifahren tue, brauche ich auch eine Jacken, die mir Bewegungen ermöglicht zum Beispiel. Ja? Und ich brauche eine Tasche, wo ich meinen Skipass einstecken tue von mir aus. Ja? Das heißt, man schaut sich mal an, wie lange ist der Raumanzug wo im Einsatz, welche Servicemöglichkeiten habe ich, weil wenn ich jetzt einen Raumanzug, ja, nach jedem Flug austauschen kann, wie es bei den Apollo-Missionen war. Das waren Einwegraumanzüge, ja, muss ich auf der Zunge zergehen lassen, ich weiß nicht, wie Dutzende Millionen, was da eingesteckt worden sind, versus ich bin auf dem Mars und der nächste Schneider ist 380 Millionen Kilometer entfernt, der mal mein Loch stopfen könnte, dann habe ich eine andere Planungsgrundlage natürlich. Ja. Das heißt, im Endeffekt ist ein Raumanzug nichts anderes wie ein Raumschiff zum Anziehen. Ja. Also ich muss atmen können drinnen, ich muss Wärmehalt haben, ich muss in der Lage sein, mit meinen Stoffwechselprodukten abzufahren, wie CO2 aus der Außenatemluft. Wenn ich länger drinnen bin, möchte ich auch im Raumanzug essen, trinken, aufs Klo gehen können. Halt. Das ist schon einiges. Und da gibt es jetzt eine Million Designmöglichkeiten, wie das lösen soll. Und das bedeutet, man muss überlegen, was ist die eleganteste, kosteneffizienteste, sicherste Möglichkeit ohne für Firlefanz. Das heißt, eine der ersten Sachen, die wir unseren jungen Ingenieuren beibringen, wenn sie im Bereich Raumanzugsdesign einsteigen, ist, dass sie mal das so machen, dass wenn ein Problem ist, sollen sie eine Lösung finden, ja, aber nicht, dass eine Lösung finden, dann ein Problem dazu suchen. Ja. Ich könnte, wenn man schon Ideen gehabt, machen wir doch ein EEG und der Astronaut denkt, ihm ist kalt und dann automatisch die Wärmeproduktion hochfahren über die Heizplatte. Ja, ist auch eine Möglichkeit. Oder ich mache einen Schalter, wo ich einen Flip-Switch habe, also sprich einen Gipsschalter und sage Heizung ein. Viel einfacher. Ja.
Simpler, ja.
Genau. Das heißt, keep it simple. Ja. Und der nächste Schritt ist, man sagt, okay, wenn man sich dieses Lastenheft anschaut, gibt es da nicht Beispiele von anderen Industrien, wo ähnliche Probleme schon gelöst worden sind? Ja, also wenn ich jetzt feuerfeste Stoffe mir anschaue, dann, ja, du schau mal, was machen denn die Feuerwehren zum Beispiel? Ja, da gibt es tolle Sachen. Ja. Bei uns war es so, wir wollten einen, sagt man, Hardapatron, also sprich so einen Brustpanzer haben, wo man drinnen atmen kann, der auch mechanische Steifigkeit hat. Und dann haben wir so gelegt, ja, der muss leicht sein, der muss gut Bewegungen ermöglichen, der muss leicht zum Servicieren sein und er soll auch noch viel mechanische Stabilität haben natürlich. Ja, wo war denn das schon früher mal als Lastenheft immer da? Da haben wir geschaut, ja, Ritterrüstungen. Die haben genau dieselben Requirements, ja. Also das haben wir gemacht.
Gibt's Lastenhefte von Ritterrüstungen?
Jein, Lastenhefte heißt, überlebe den Kampf.
Okay.
Ja? Das ist Single Most Requirement, Important Requirement. Also das haben wir gemacht. Wir sind mit uns, also Raumtechniker und Physiker und Mechatroniker, haben uns im Bus gesetzt und nach Graz gefahren. In Graz gibt es eine der größten Sammlungen von Ritterrüstungen überhaupt in Europa und sind mit Skizzenblöcken und Maßband durch die Sammlungen gegangen und haben uns die angeschaut und sind draufgekommen, die waren nicht so blöd, die Leute damals. Ja. Die haben zwar keine finite Elemente-Analyse im Computer machen können, aber wie die Naht verläuft und wie die Öffnung ausgeschnitten ist, das ist echt geschickt gedacht halt. Und da haben wir was Witziges mitbekommen, nämlich Ritterrüstungen in Europa haben einen Art darwinistischen Evolutionszyklus durchlaufen. Das heißt, am Anfang, wie Ritterrüstungen aufgekommen sind, hat es ja Tausende von Designvariationen gegeben. Ja, da Laschen und da Lederbandel und so drauf halt. Und wenn die dann im Kampf zu einer geringen Überlegungswahrscheinlichkeit geführt haben vom Ritter, dann hat man sie immer weiter verfolgt. Das heißt, innerhalb von weniger als 50 Jahren, würde ich sagen, haben wir in Europa die ganzen Ritterrüstungsdesigns gewisse Konvergenzen gehabt. Das heißt, die schauen dann auch immer ähnlicher aus eigentlich halt, von der Ergonomie her zum Beispiel. Und dann haben wir gesagt, das ist gar nicht blöd, weil dort, wo die angekommen sind, haben die Zehntausende von Kämpfen ausgefochten. Das müssen wir jetzt nicht mehr machen und wir nehmen Best of von den Designideen her.
Sehr spannend.
Das heißt, das Design von so einem Raumanzug-Simulator hat eigentlich vor circa 600-700 Jahren begonnen.
Stimmt, so gesehen, ja. Mhm. Die haben ein bisschen Danke an alle Ritter von damals und die, die ihre Ritterrüstungen gebaut haben. Mhm. Die haben quasi gute Vorarbeit für euch geleistet.
Ihr Leiden ist unsere Innovation.
So viel Philosophisches heute schon
wieder. Wahnsinn,
ja. Stark. Gefällt mir sehr gut. Zu euren Raumanzügen. Also, ihr als ÖWF macht analog Raumanzüge. Mhm. Ihr habt euch inspirieren lassen von den Rittern in Graz. Wie viel sonstiges Know-how oder Geld oder wie auch immer, weil ich habe mir noch nie genau überlegt, ich weiß um eure Analograumanzüge, aber ich habe mir noch nie genau die Entstehungsgeschichte dahinter überlegt. Ihr habt jetzt nicht die zugeschickt bekommen von der NASA, weil das immer so der erste Begriff ist. Ihr habt sie selber
Von der Pike auf,
gemacht und bezahlt.
Weil wir mit dem, was die NASA in Einsatz hat, nicht zufrieden waren. Also wir kennen die Limitationen, die sind auch optimiert jetzt für Shuttle oder für ISS-Operationen oder auch die nächsten Anzüge, die jetzt für Artemis eingesetzt werden auf dem Mond. Die sind super, sind ganz tolles Design, aber nicht das, was wir genau brauchen. Weil für Mars brauche ich andere Anforderungen, die ich erfüllen muss. Das heißt, ein Mondraumanzug, und das ist auch ein häufiger Irrtum, kann nicht einfach auf dem Mars eingesetzt werden. Also ich denke, dass die meisten Mondraumanzugskonzepte, die ich kenne, auf dem Mars ein paar Tage überleben würden noch.
Ja, okay. Also der Polarraumanzug. Warum steckt er dahinter?
Zum Beispiel, wenn man in der Luftschleuse ein bisschen an Sand in der Schwebe hat, in der Luft drinnen, dann geht der auch in die ganzen Interfaces rein. Sprich, wenn man einen Handschuh hat zum Beispiel, der wird nicht angezogen, sondern der hat praktisch einen Verschluss, der luftdicht am Ärmel anschließen dort. Mhm. Und da sind plangeschliffene Stellen drauf. Und wenn da der hochabrasive Sand des Mars, wir reden eher von einer Korundschleifpulver, da reinkommt und ich mache da zwei, dreimal auf, dann wird es so zerkratzt werden, dass das Ding nicht mehr luftdicht ist.
Ja. Und nicht luftdicht wäre gar nicht gut.
Wäre kein gut, nicht zu viel Luftverlust wäre super. Ja. Also dieses nächste wieder, ach, da sind so Urban Legends dahinter. Man sagt immer, Raumanzüge sind luftdicht. Stimmt nicht ganz. Also alle Raumanzüge lecken ein bisschen. Ja. Und ein paar 10 Standardkubikzentimeter pro Minute darf man schon verlieren, das ist okay. Übrigens, keine Fußnote da, auch wenn es aufhören mit Verzetteln da. Aber das ist einfach nett. Eine der Grundlagen der Verschwörungstheorien, warum die Mondlandung von Stanley Kubrick gefälscht worden ist, war ein Foto von einem Astronaut im Gegenschein. Sprich, der Astronaut verdeckte Sonne und der andere Astronaut fotografierten Richtung Sonne. Ja? Mhm. Und da hat man gesehen, das sind wirklich verblüffende Bilder, wie um den Astronauten so ein bisschen eine blaue Aura ist. Ja? So ein bisschen nebulos, also es war da ein bisschen Atmosphäre, die angeleuchtet ist. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist die Studioluft vom Stanley Kubrick gewesen. Halt, ne? Mhm. Na, das sind die Ausgasungen vom Apollo-Anzug, ja, den man da sieht im Gegenschein. Ne?
Okay.
Genau.
Aber also nicht nur an einer Stelle, oder weil du sagst, das war so eine Aura um ihn herum, sondern wirklich Ausgasungen.
Genau, jeder Reißverschluss, alle Nähte. Ich meine, natürlich sind das an sich luftdichte Nähte, weil da gibt es Fäden, die haben so ein Neopren-Coating drauf, die haben mit beheizten Nadel genäht, damit sie halbwegs luftdichte Löcher vom Stitch praktisch abdichten halt. Aber ganz perfekt ist es nicht. Wenn ihr einen Reißverschluss habt, der sowieso nicht luftdicht halt, sprich, da hat man auch dann eine Gummibeschichtung draufgeben und dann leicht geheizt, dass der Zipper luftdicht schließen kann, aber eben nicht perfekt. Ja.
Und das 98% hat man toleriert. Prozent luftdicht.
Genau, das kennt man die Zahlen halt und sagt, okay, der Außenbordeinsatz dauert 10 Stunden und mit der Ausgasungsrate, wurscht, Rundungsfehler, okay, kann man tolerieren.
Und ein Raumanzug wird mit heißen Nadeln genäht, um ihn luftdicht dahin zu bekommen.
Genau, weil sonst habe ich ja dort, wo der Faden reingeht, ein Loch und da geht Luft natürlich raus. Also
wenn
muss es abdichten.
Heiß ist, wird quasi wie
genau, in, also das direkt ist
nicht verschweißt.
Genau, das ist mit den Beschichtungen, da gibt es verschiedene Techniken halt, aber eine ist, dass man so eine Art Neopren-Coating drauf hat, wo dann ein bisschen ein Plastik Popel mikroskopisch gerne drauf mitschmelzen dort im Endeffekt. Ja.
Ganz schön ausgefuchst.
Also es muss jedes
von damals auch jetzt ganz schön ausgefuchst.
Das ist halt die Spitze am Eisberg, ganz genau. Ja. Das andere ist, dass natürlich die Raumanzüge, wie wir sie von Apollo kennen, von den ISS und Shuttle-Missionen, das sind Kinder der 60er Jahre, 80er Jahre halt, ja, haben auch langsam das Ende ihrer Lebenszeit erreicht. Die NASA hat große Herausforderungen, die bestehenden Raumanzüge fit zu halten, fit genug halt. Das ist gar nicht so ohne, denn dann gingen die Reserveteile aus schon langsam.
Wie, aber was heißt denn, gehen die Reserveteile aus?
Das Problem ist das, natürlich kann ich keine Komponenten jetzt im Bauhaus kaufen, ne? Aber sag mal, gut, weil wegen dem Helmdichtungsring, den jage ich durch die CNC-Fräse, mache einen Alu-Ring, Neoprenbeschichtung drauf und jala jala. Ja? Na, so einfach ist es nicht, weil es sind ja alles zertifizierte Teile, die einen aufwendigen Prozess durchlaufen müssen im Design, in der Produktion, in der Begutachtung, in der Abnahme, dass man die Teile nicht einfach nachbauen kann oder nachbauen darf aufgrund von wirtschaftlichen Verflechtungen oder kontraktuellen Geschichten, dass nur gewisse Leute was machen dürfen und so. Die haben das schon ihre Pfründe da gesichert auch. Ne? Das heißt, denen gehen die Teile aus und natürlich auch in Raumanzug zeigt Alterserscheinungen. Die Dinger werden ja brutal herbenutzt. Ja? Also wenn man sich vorstellt, wenn ich auf die ISS einen Außenbordeinsatz habe, dann je nachdem, ob ich in der Lichtseite, also der Sonne oder in der Schattenseite der Erde bin, habe ich plus 100 Grad Celsius versus minus 100 Grad Celsius und das alle 45 Minuten. Sprich, aber unglaublich komplexe Maschine und die wird im 45-Minuten-Takt 200 Grad Temperaturunterschied unterworfen und das über Stunden hinweg unter Umständen. Mhm. Über Außenbordeinsatz, über Außenbordeinsatz halt.
Für mich aber noch einmal, weil der NASA, dass quasi die Teile ausgehen, das klingt für mich so schräg. Es hat ein bisschen mit Copyright oder Lizenzthemen auch zu tun.
Genau.
Schwierig.
Da haben sie in der Planung nie damit gerechnet, dass die Anzugstechnologie in der Form so lange in dieser Konfiguration im Einsatz sein wird.
Und weil man immer wieder hört, China ist jetzt aktuell so am Vormarsch, können denen auch Teile aus oder läuft so anders? Denen, ist denen einfach denen egal, nicht, oder?
Im Gegenteil. Also erstens ein anderes Risikomanagement und anderes IPR-Management auch, also was Intellectual Property betrifft. Die Chinesen haben im Wesentlichen für die Außenbordanzüge die russischen Orlan-Raumanzüge hergenommen, haben ein paar alte Museumsvarianten aufgekauft, reverse-engineert. Deswegen sind die Phaeton-Anzüge, was die Chinesen haben, wenn man die chinesische Flagge austauscht mit einer russischen, schauen die erstaunlich ähnlich aus wie die russischen ISS-Anzüge.
Okay, ja. Also die Chinesen haben etwas aufgepimpte russische Raumanzüge.
Genau so kann man sagen, ganz genau.
Okay.
Und die produzieren ja aktuell, das sind Designs, die in die späten 10er Jahre entwickelt worden sind. Auch. Also die haben das Problem nicht, während die gegen die NASA, die Originalbauteile stammen noch aus den 90ern, das sind das 30 Jahre alt halt. Ja. Natürlich High Grade und das Beste vom Besten halt, aber auch da gibt es eine Grenze.
Okay, so wie am Automobilmarkt Deutschland mit dem Verbrenner, China aktuell beim Elektroauto, so die Nase vorn, genau ähnlich dasselbe. Bei den Raumanzügen.
Genau.
Die Amis haben halt immer wieder abgedatete, aktualisierte, aber Raumanzüge aus den 90ern.
Genau.
Und die Chinesen haben aktuell den ganz coolen, the new shit von den 2010er Jahren.
Auch intelligentere Anzüge halt. Da ist KI in die Anzüge drinnen, ja, in der Elektronik zum Beispiel auch. Ja. Die Russen haben das ein bisschen anders immer gemacht. Die haben auf Pragmatismus gesetzt, nicht nur aus Kostengründen, das war designtechnisch tatsächlich durchaus sinnvoll in dem Kontext, wo sie also auf Robustheit setzten, auf einfache Lösungen. Ja. Klassisches Beispiel ist der Weltraum-Kugelschreiber. In der Schwerlosigkeit schreibt ein normaler Kugelschreiber nicht. Also haben die Amerikaner mit Fisher Space Pen den Kugelschreiber entwickelt, der nach oben schreiben kann, in der Schwerlosigkeit schreiben kann, weil sonst die Paste nicht rauskommt bei der Kugel beim Schreiber. Mhm. Was machen die Russen? Schreiben wir Bleistift. Und das hat sich auch im Raumanzug-Design so weiterentwickelt. Auch die sind schneller zum Anziehen, die sind ergonomischer. Also wenn man im Vertrauen mit amerikanischen Kollegen spricht, die beide Systeme kennen, sind schon die russischen Anzüge die beliebteren, weil sie ergonomischer sind halt. Ja.
Mhm.
Genau. Aber für den Mars, ja, für die zukünftigen Raumanzüge, sind all diese bestehenden Anzugstypen nicht brauchbar. Die sind nicht für planetare Oberflächenexpeditionen sinnvoll. Deswegen gibt es die Artemis-Raumanzüge für den Mond, ja, aber wie gesagt, nicht für Mars einsetzbar. Und wenn ich eben weiter weg bin und zeitverzögert nur kommunizieren kann mit der Erde, weil Signallaufzeit zwischen Erde und Mars beträgt im Schnitt circa 10 Minuten, kann auch über 20 Minuten sein, dann muss der Anzug selber ein paar Assistenzfunktionen machen können, die Erde ja sonst beim Mond geliefert hätte. Das heißt, der Anzug muss sagen, du, dein Sauerstoff ist schon langsam niedrig, du solltest schon langsam an die Heimreise denken in das Habitat. Der Anzug kann dir sagen, hier sind die nächsten Prozedurenschritte für das Experiment oder dort ist deine Kollegin und möchte jetzt abgeholt werden, weil ihr zum nächsten Waypoint weiter müsst. Ja. Das heißt, dass die Anzüge in Zukunft intelligenter werden, modularer werden und deutlich mehr Interfaces haben müssen, damit ein Anzug mit einem robotischen Fahrzeug kommunizieren kann. Also unsere Raumanzüge sind gleichzeitig auch eine Relaisstation als WLAN-Access-Point, Das heißt, wenn ein Raumanzug im Außenbordersatz in Reichweite ist, kann ein kleiner süßer Rover, der gerade ein sehr schwaches Signal von der Stationnummer noch bekommt, umswitchen und sagen, okay, gehen wir doch über den Raumanzug. Ja?
Okay.
Und genau, also da gibt es viel Möglichkeiten, was man da an Bells and Whistles da dran bringen kann. Aber eines ist auch klar, es gibt ein Designelement, das unverrückbar ist, das nicht verhandelbar ist, nämlich der Mensch. Das heißt, wir dürfen nie vergessen, dass alles, was wir da bauen und tun, rund um den Menschen und seine Bedürfnisse gruppiert sein muss.
Das heißt, so wie in der russischen Lösung der Bleistift zum Schreiben, genau, braucht es eben noch so modernen Raumanzug, eine Windel.
Genau, zum Beispiel. Oder wenn der Überdruck aufbaut im Raumanzug, den muss ich ablassen können, das sind diese großen Schraubverschlüsse am Brustkorb drauf, was aus dem Auto drehen kann, damit der Luft ablassen kann oder dazu. Aber was lästig ist, auch bei geringen Druckunterschieden hat man dann einen verschlagenen Ohren drinnen, kennt jeder Taucher, kennt jeder, der mit dem Flugzeug unterwegs ist, auch dahinter. Jetzt kann man nicht die Nasen zu halten und mal Salvermanöver machen, wie als Touristenflieger nach Mallorca, ja? Weil der Helm da drauf ist und den Abnehmen ist sehr ungesund, haben wir mal sagen lassen im Vakuum. Also gibt es im Raumanzug, wenn man genau anschaut, sieht man es sehr leicht, bei den amerikanischen Raumanzügen, links im Halsring drinnen gibt es so einen Gummi gedruckt, das sind zwei so Kamelhöcker, zwei kleine. Da kann er von außen den Halsring stabilisieren und presst die Nase gegen die beiden Kamelhöcker, dass die beiden Nasenlöcher verschlossen ist und pustet kräftig als Salvermanöver.
Man kann diesen Druck genau, ausgleichen, den man vielleicht machen, vom genau, Schnorcheln Raum, kennt, wo man genau, sich sonst die Nase zuhält, genau, simulieren, im Raumanzug ohne dass mit er die Finger mit an der Nase braucht.
Da ganz genau.
Aha. Sehr spannend.
Genau. Du kannst im Raumanzug ja essen und trinken aufs Klo gehen. Ja? Klo gehen würde heißen, also in Art Erwachsenenwindeln heißt anders, also der korrekte Ausdruck ist MAG, Maximum Absorption Garment.
Natürlich.
Ist aber de facto so, ja, eigentlich eine Erwachsenenwindel, genau. Und also dazu kommt natürlich der Raumanzug selber, ist ja nie für sich alleine stehen, man geht immer zu zweit raus, wie beim Tauchen auch, Buddy-System. Man braucht eine Assistenz beim Anziehen und beim Ausziehen. Man muss sogar sich lange vorbereiten drauf. Also früher war es so, jetzt hat es ein bisschen geändert, es hat diese Pre-Breathing-Protokolle gegeben, weil im Raumanzug selber habe ich einen geringeren Luftdruck drin als in der Station, damit die nicht so aufgeblasen daherkommen. Ja, das, sonst kommen wir wie so ein Michelin-Männchen daher, was so aufgepuppelt ist, dann kann ich mir den Ellbogen gescheit abbiegen. Also niedriger Luftdruck. Nur jeder Taucher weiß das, wenn ich so schnell auftauchen tue, habe ich ein Dekompressionsproblem, weil mein Stickstoff im Blut ausgasen dort. Also was macht man? Die Astronauten, was am nächsten Tag in den Außenbordersatz gehen, müssen die ganze Nacht in der Luftschleuse schweben, mit einem Gummizutz drauf, wie man es bei den Feuerwehr-Artenschutztrupps kennt, mit einem Schlauch zur Wand hin und dann einmal 12 Stunden reinen Sauerstoff einatmen, damit sie den Stickstoff rauswaschen können. Ja? Das ist der Außenbordersatz, wo ich wie bei einem Science-Fiction-Film sagt, du schnell in den Raumzug reinhüpfen, Reißverschluss zu und ab durch die Luftschleuse, wäre sehr ungesund.
Das spielt sich ja so nicht, okay.
Genau,
der schnauft die ganze Nacht durch, genau, reinen Sauerstoff.
Reinen Sauerstoff und den Stickstoff möglichst gut auszuwaschen.
Im damit, Blut, aus dem Blut, Blut geht genau, der Stickstoff dann weg.
Genau.
Aber wie funktioniert das? Würde sonst dann Sinn machen, dass in meinem Blut auch der Stickstoff mit dabei ist? Was sagt mein Körper dann, wenn auf einmal keiner mehr da ist?
Das nimmt ist gut, ist neutral. Das ist physikalisch gelöst, ist inert, also hat chemisch keine Reaktivität. Das heißt, der Stickstoff darf da ruhig raus.
Okay.
Das soll auch nicht drinnen sein. Zusätzlich muss ich zum Beispiel am Beginn das Erste, was wir machen, bevor wir in den Anzug reingehen, bei uns ans Placebo, dort sind es echte Medikamente, 375 Milligramm Aspirin nehmen, damit die das, wenn es zur Dekompression kommt, ein geringes Risiko von Gefäßverstopfungen weniger habe.
Ja. Weil Aspirin blutverdünnend ist, wirkt,
genau,
oder?
Genau. Okay. Also ich muss ein paar Stunden Pre-Breathing, dann Blutverdünner nehmen halt und dann greife erst das erste Unterwäschestück an zum Anziehen im Raumanzug.
Mhm. Ja. Ja, die Windel als erstes, oder? Vorder, oder?
Ja, genau. Ja.
Erst Unterwäsche, Windel drüber ist
irgendwie
auch wieder blöd.
War schlechte Reihenfolge, genau. Also es ist auch jetzt prozedurengetrieben auch, genau.
Du, ich will jetzt da nicht zu sehr auf den kindlichen Gaxi-Themenbereich da hinaus, aber mit der Windel, weil du vorhin ja auch natürlich angesprochen hast, so arbeiten und so dauern ja wieder unter Stunden. Wenn es blöd läuft, sitzt du Stunden in der Windel?
Ja, genau. Also man tut von der Diät schon in Tage davor ein bisschen sich vorbereiten, auch dass man es nicht, man geht vorher aufs Klo, natürlich halt, genau. Und
okay.
Ist nur für den Fall das, ja. Und auf der feuchten Seite, also Nummer eins, wenn man dann urinieren müsste, dann ist es, also da geht es nicht nur um Flüssigkeit aufnehmen, sondern auch die Gerüche absorbieren. Also ich habe das selber auch viel erleben dürfen, auch dahinter. Das ist viel sauberer und hygienischer, als man sich vorstellen möchte. Das geht gut. Also jeder, der Erwachsenenwindeln kennt, im Pflegebereich zum Beispiel, weiß, dass das sind recht ausgereifte Techniken sind.
Es funktioniert ganz gut. Ja. So wie alle Eltern auch wissen, dann bei den eigenen Kindern ist ja das Windeln wechseln und das Wickeln ist ja dann ganz schnell eine ganz gemade Geschichte.
Und für die Männer ist meistens eher so, dass man dann, was ich kurz mal pisseln müsste oder sowas. Wobei aufgrund der hohen Stresslage man sowieso so einen hohen Level am antidiuretischen Hormon Intus hat, am ADH, dass die Niere sowieso ein bisschen weniger machen dort. Sprich, die Urinproduktion ist retour weniger, aber es gibt dann so ein Uridom, das ist eine Mischung aus Kondom und einem Urinbeutel halt. Und da kann man ein geiles Geschäft machen, halt, das ist der Yellow Alert.
Aber man kann vereinfacht gesagt sagen, wenn du da irgendwie im Weltraum Außeneinsätze hast, du hast mehr als genug andere Dinge zu tun. Klogen ist da
ist nicht die
kein
Priorität,
oder ein
Randproblem. Genau. Oder verdrängst, denkst du mal, die Stunde hebe ich noch durch oder so. Also wir haben...
Formel-1-Fahrer, glaube ich, tragen die auch Windeln?
Ja, gibt es auch, genau.
Weil so zusätzlicher Boxenstopp, um aufs Klo zu gehen, wäre auch blöd.
Ja, ganz genau, ja. Okay. Ja.
Was kostet der Raumanzug? Ich weiß, es ist halt schwierig, weil es gibt x verschiedene, aber Millionenbereich.
Also ein paar 10 Millionen eigentlich. Ja.
Okay.
Das sind jetzt weniger die Materialkosten, weil ich sage, also Flugzeug Aluminium, CNC-Fräsen ist schon mal gemacht, mal ein paar tausend. Da geht es eher um die Manpower dahinter, dass das eben nur Leute löten dürfen, Elektronik, die Zertifizierung haben, das dürfen nur spezielle Schneiderinnen benutzen, also Schneider, die ja auch spezielle Zertifizierungen haben halt. Dann ist der Raumanzug, den muss ich irgendwo aufbewahren, rezertifizieren, also nach 5 Außenbordansätzen muss ein Raumanzug von der ISS wieder retour gebracht werden auf die Erde mit einem Transferraumschiff, um wieder neu zertifiziert zu werden. So war es zumindest zu meiner Zeit. Beim Shuttle war es 5 auf jeden Fall. Und das Rezertifizieren vom Raumanzug dauert ein paar Monate eigentlich, ja. Weil du tust wirklich jede Naht untersuchen, es wird jeder Funktionszustand hergestellt, alle Schalter betätigt, ob das richtige Lamperl aufleuchten wird und so. Also, das ist schon ziemlich ein hohes katholisches Hochamt.
Okay, also wie man beim Auto einmal im Jahr das Pickerl macht, machst du beim Raumanzug nach 5 Einsätzen auch wieder das Pickerl.
Ganz genau. Und da steht eine Armada an Techniker und Infrastruktur dahinter. Das habe ich auf dem Mars alles nicht. Ja. Das muss man selber im Fuß machen. Ja. Das heißt, die Anforderungen an die Nachhaltigkeit und die Robustheit von Raumanzug auf Mars ist Größenordnungen komplexer als für die Raumstation.
Noch viel größer. Ja. Deshalb tüftelt es auch ihr schon so lange an diesen Analog-Mars-Anzügen herum.
Genau, wir haben 3 Jahre gebraucht, um die bestmögliche Außenhülle zu finden, stofftechnisch. Ja, mit Untersuchungen von wegen, wie Abrasionswiderstandsfähigkeit ist es, wie schaut es aus mit biologischem Wachstumspotenzial, wie schaut es aus mit elektrostatischen Ladungen. Wir haben sogar Teile von einem Textil in einen Teilchenbeschleuniger mit Austron reinlegen müssen, um zu schauen, dass die Strahlungsabschirmung so funktioniert, wie wir uns das in den theoretischen Modellierungen vorgestellt haben, auch mussten wir verifizieren.
Okay.
Auch, ja.
Und du sprichst eben Vergangenheitsform, also ihr habt das verifiziert, der schirmt ab.
Genau, also wir haben jetzt, also 3 Meter Luftlinie von meinem Büro lagert Material, von dem war es, das könnte für den Mondraumanzug verwendbar sein.
Mond?
Ja, das war ein ESA-Projekt für den Mond.
Ah, genau. Okay. Genau. Also ihr habt quasi Mondraumanzüge und Mars-Raumanzüge.
Also die Außenhüllen für Mondraumanzüge haben wir da. Genau, okay. Lagert. Genau.
Wie viel Geld in etwa, will das da nicht zu sehr da in die Firmenbücher des WDF, aber so mit diesem analogen Mars-Raumanzug, wie viel Know-how, Geld, Jahre Arbeit, was steckt da drinnen?
Finanziell relativ wenig, weil wir noch nicht komplett mit weltraumqualifizierten Materialien arbeiten mussten und auch noch nicht jetzt die Härte der Zertifizierungen vor uns, also hinter uns hatten, die wir sonst brauchen würden. Mhm. Also ich sage immer, wie man es rechnen tut, ungefähr eine Ferrari in Vollausstattung, was voran steht. Deswegen sollte man auch da ein bisschen respektvoll umgehen damit. Entwicklungsarbeit jetzt inzwischen circa 15 Jahre. Und wenn man alles zusammenzählt, wirklich bis runter zum HTL-Schüler, der irgendwo eine Aufhängung für eine Lagerung für die Handschuhe gemacht hat oder sowas, wären es sicher 300 Leute sein oder sowas, was an dem Projekt gearbeitet haben, in der Größenordnung. Also es ist schon aufwendig.
Okay, also um die 300 Leute arbeiten insgesamt seit 15 Jahren bei euch dran. Und ich nehme an, irgendwo auch in China wird am Marsanzug gearbeitet, bei der NASA wird am Marsanzug gearbeitet. Also
ja,
die Menschheit ist dran, dann irgendwann bald einmal den fertigen.
Genau. Aber
gibt schon einen Mars-Anzug, wo man sagt, der wäre am Mars einsetzbar?
Nein, es gibt Ansätze für Mondraumanzüge, die neuen, die Artemis-Anzüge, die neuen. Schauen super aus. NASA hat eine Kooperation mit einer italienischen Modedesign-Firma eingegangen.
Nein.
Die haben dann zwei rote Streifen drauf noch gegeben. Schaut noch viel cooler aus.
Man tut sich mit italienischen Modedesign-Firmen zusammen.
Ja, also die schauen wirklich, die Axiom Space-Raumanzüge, die schauen schon sehr schön aus.
Das können schon die Italiener, gell?
Ja, also ästhetisch. Also sowas im Kleiderschrank, das wäre schon mal ein feuchter Traum. Ja.
Jeder, der schon einmal am Sonntag am Gardasee früh genug auf einen Kaffee gegangen ist und dann die ganzen Einheimischen am Weg zur Kirche sieht, der weiß, das haben sie schon drauf, das schneidig daherkommen, das können sie.
Genau. Für die amerikanischen Kollegen muss ein Kulturschock gewesen sein.
Wahrscheinlich.
Too much beauty.
Zu schön. In diesem Sinne, ich sage on to Gardasee, du sagst
on to Mars. Mit dem richtigen Raumanzug.
Live-Radio Liftoff. Der Live-Radio-Podcast mit Astrophysiker Gernot Grümer.